37 Tage ist das Jahr 2022 alt. Hast du dir auch was vorgenommen für dieses Jahr? Falls ja, darf ich fragen, so ganz unter uns, wie geht's? Bist du noch dran? Klemmt's schon irgendwo? Ich bin total froh, dass ich heute eine richtig, richtig gute Nachricht predigen darf. Und zwar, der lebendige Gott, der hat sich auch was vorgenommen. Mit dir und mit mir und mit uns allen. Nicht nur für dieses Jahr, sondern für immer. Und die richtig gute Nachricht ist, dass unser Gott dabei mega ausdauernd ist, außerordentlich geschickt, überaus ermutigend und besonders liebevoll. Und er verliert sein Ziel mit uns allen niemals aus den Augen. Er überfordert uns auch nicht, sondern weiß ganz genau, wie er das mit uns hinkriegt. Mit jedem von uns. Und das finde ich echt unbeschreiblich, er gibt niemals auf. Niemals. Punkt. Also mich ermutigt das total. Um was geht's? Wir sind ja in der kleinen Predigtreihe. In Jesus bleiben. Was wir vom Weinstock lernen können. Tja. Also sonst kannst du sie einfach klicken. Bitte einmal klicken. Ja, das ist so eine Sache. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Wir sind ja ein Team hier. In der letzten Predigt im September, schon länger her, ging es darum, was Gott mit uns vorhat. Und da ging es darum, was ist Gottes Vision für unser Leben? Manchmal sind wir so beschäftigt mit unserem kleinen Alltag, aber Gott hat eine Vision, eine ganz große Vision. Wir sind nicht zufällig auf dieser Erde, sondern er hat ein Ziel. Er hat uns voller Liebe erschaffen und er will uns einsetzen für seine Ziele. Und das Ziel, das er mit uns hat, ist, dass durch unser Leben Frucht wächst, wunderbare Früchte, die andere genießen dürfen, und zwar Früchte, die in der Ewigkeit wiedergefunden werden, die nicht einfach nur weg sind. Dass er nämlich unseren Charakter verändern darf, das ist zum Beispiel ein erklärtes Ziel, das er mit uns hat. Also letztes Mal, was hat Gott mit uns vor, was ist seine Vision? Und heute geht es darum, wie erreicht er denn dieses Ziel? Einmal klicken. Wie macht er das? Und bevor wir da einsteigen, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du jetzt da bist. Bitte schenke uns ein Herz für dein Wort und schenke uns ein Wort für unser Herz. Amen. Wie also macht Gott das mit uns? Da geht's heute drum, eben um das Bild vom Weinstock, den Reben und dem Weingärtner und um die Jahreszeiten. Zur Zeit Jesu hat eigentlich jeder Israelit geträumt. Geträumt vom eigenen Haus mit einem eigenen Weinstock oder Feigenbaum und überall waren Weinberge. Und die Frucht des Weinstocks bedeutete ganz viel Köstlichkeit. Trauben, Rosinen, Wein. Und jetzt sagt Jesus hier, ich bin der wahre Weinstock. Für uns ist es schon so normal, wir kennen das Gleichnis schon seit langer Zeit. Aber genau mit dieser Aussage offenbart Jesus seine Identität. Und die Worte ich bin kommen im Johannesevangelium mal ganz oft vor. Und jedes Mal beschreiben sie den Messias mit einer weiteren Eigenschaft seiner Gottessohnschaft. Hier sagt er also, ich bin der Weinstock. Schon mal überlegt, warum Jesus gerade den Weinstock hier benutzt und nicht einen Olivenbaum. Den gab es auch mindestens genauso oft. Vielleicht, weil der Weinstock einfach gut passt zu dem, was er rüberbringen möchte. Weinstock und die Reben. Vielleicht auch, weil der Weinstock dafür steht, er hat nur ein Ziel, Frucht zu tragen. Wahrscheinlich hat aber auch dazu beigetragen, dass der Weinstock in Israel einfach nicht irgendein Begriff war, sondern ein ganz, ganz besonderer. Und dazu brauchen wir jetzt noch einen kleinen Exkurs ins Alte Testament. Der Weinstock ist in Israel ein Symbol für Israel als Gottes Volk und auch für Gottes Wunsch, dass sein Volk Israel Früchte trägt zu seiner Ehre. Der Asaf beschreibt das im Psalm 80, da beschreibt er den Auszug aus Ägypten, sagt er, du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Und auch Jeremia nimmt auch Bezug auf den Weinstock in Kapitel 2. Ich aber hatte dich gepflanzt, also sagt Gott, als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Gott hat also wie ein Experte für Weinberge alles dafür getan, dass sein Weinberg Israel alles hat, damit gute Früchte wachsen können. Und trotzdem wissen wir alle, ist die Geschichte Israels im Alten Testament eine Geschichte des Scheiterns. Das Volk Israel hat seine eigentliche Bestimmung, nämlich Gottes Namen in die Welt zu tragen und bekannt zu machen, nicht erfüllt. Keine Frucht, keine Ernte. In Jesaja 5, 1 und 2 beschreibt Gott dann, wie er sehnsüchtig Ausschau hielt in seinem geliebten Weinberg, seinem Volk Israel, nach Früchten, Früchten der Gerechtigkeit. Aber was er fand, war nur bittere Trauben und Blutvergießen. So viel zum Hintergrund, kleiner Exkurs im Alten Testament. Und jetzt sagt Jesus, dass er der wahre Weinstock ist. Und damit meint er zwei Sachen. Einmal, Jesus ist die Erfüllung aller geistlichen Wahrheit, die man je mit dem Weinstock verbinden kann. Und das Zweite, Jesus ist auch die Erfüllung von all dem, was Gott sich von seinem Weinstock ersehnt hat, von seinem Volk Israel. Jesus ist auch ein erwählter Weinstock, denn er ist der Sohn Gottes, von Natur aus ohne Sünde und rein. Auch er wurde aus Ägypten geholt, Weihnachtsgeschichte, Matthäus-Evangelium. Aber, und jetzt kommt der mega große Unterschied, wo Israel ungehorsam war und keine Früchte, guten Früchte hervorbrachte, hat Jesus durch sein Gehorsam ganz, ganz viel Frucht hervorgebracht. Und wenn wir genau hinschauen, finden wir im Bild des Weinstocks sogar ein Bild für uns, für die Gemeinde. Es gibt einen einzigen Weinstock im Bild, das ist Jesus, und es gibt verschiedene Reben, das sind wir. Und die verschiedenen Reben, wir sind alle mit dem Weinstock verbunden. Kannst du noch weiterklicken? Und in diesem Bild können wir auch was von dem entdecken, was Gemeinde ausmacht. Vielleicht ein bisschen schwierig zu erkennen, aber Gemeinde macht aus, was das Leben ist zwischen dem Weinstock und den Reben. Das Leben, sein Leben, das in die verschiedenen Reben fließt. Und wenn wir Johannes 15 betrachten, wo dieses Gleichnis steht, dann gehen wir meistens von den einzelnen Reben aus. Ich bin eine Rebe und Jesus ist der Weinstock. Und die anderen hat man vielleicht meistens gar nicht so im Blick. Aber Jesus spricht hier tatsächlich im Plural zu seinen Jüngern. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er spricht vom Volk Gottes, der Gemeinde. Und die Gemeinde existiert eben nicht nur als Einzelperson, sondern wir gehören zusammen als Gemeinschaft, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Und sein Leben und seine Kraft zeigt sich verteilt in den verschiedenen Reben in uns. Wir sind also verbunden in Jesus. Das ist eine geistliche Realität, die einfach gilt. unabhängig von unserer menschlichen Ebene, oder das ist eine geistliche Ebene, die gilt. Wir sind miteinander verbunden durch Jesus. Und dann gibt's noch die menschliche Ebene, wo wir, so unterschiedlich wie wir sind, auch zu unterschiedlichen Themen ganz unterschiedliche Meinungen haben. In Corona-Zeiten zeigt sich das besonders, was das mit uns machen kann. Aber es ist total wichtig, dass wir die zwei Ebenen nicht vertauschen oder durcheinander bringen. Wir sind verbunden, Punkt, in Jesus. Und unsere menschlichen Meinungen, die sind auf einer anderen Ebene. Die dürfen unsere Zusammengehörigkeit, unsere Verbundenheit in Jesus nicht beeinflussen und vor allem nicht trennen. Wie gesagt, auch wenn Israel versagte, gute Frucht zu bringen, dann blieb im Alten Testament doch immer noch die Hoffnung wach, dass eines Tages es sich doch noch ändert. Jesaja 27 steht, es wird einst dazu kommen, dass Jakob, also Israel, Wurzeln schlagen und blühen wird und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen. Also das war immer noch die große Verheißung und die Hoffnung. Und weil Gott Gott ist, passiert es tatsächlich. Gottes Ziele finden tatsächlich ihre Erfüllung auch in Jesus. Als der wahre Weinstock erfüllt Jesus alle Erwartungen und bringt genau diese Frucht, die den Vater ehrt. So weit, so gut, was Jesus alles macht. Aber jetzt kommt das Spannende und fast Unglaubliche. Wenn wir, so wie es die Bea hier sehr deutlich wunderbar illustriert hat, wenn wir in Jesus bleiben, als Einzelne und als Gemeinde, haben auch wir Teil an seiner Frucht. Die müssen wir nicht selber irgendwie produzieren, sondern wir haben Teil an seiner Frucht. Und unser Leben wird Teil von Gottes Geschichte mit dieser Welt. In Kolosser 1,6 heißt es dann, schreibt Paulus dann schon, das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. Also wo Israel versagt hat, hat Gott einen neuen Plan mit der Gemeinde. Und die Gemeinde wird ihre Bestimmung erfüllen, nicht weil wir so toll wären, aber weil wir mit Jesus verbunden sind und weil er das hinkriegt, weil er der wahre Weinstock ist. Jetzt wollen wir uns mal noch die Reben genauer angucken. Er sagt ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. In Johannes 15, Vers 5. Ich weiß nicht, ob ihr gerade so ein Bild im Kopf habt von einem Weinstock, von einem Weinberg im Winter. Also es gibt wenig Bäume, die so unproportioniert sind wie ein Weinstock. Also da ist nichts symmetrisch oder was. Und es ist auch nicht ganz leicht zu bestimmen, wo im Sommer dann, wenn die Reben gewachsen sind, wo hört eigentlich der Weinstock auf und wo fangen die Reben an? Irgendwo da ist ein Übergang, aber wo genau ist der? Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum Jesus dieses Bild gewählt hat, um die enge Verbindung zwischen ihm und uns, seinen Nachfolgern, zu beschreiben. Und Jesus möchte, dass wir so eng mit ihm verbunden sind, dass andere eben nicht mehr unterscheiden können, wo ist denn jetzt Jesus und wo fangen wir an. Die Bea hat das vorher auch schon sehr, sehr schön erklärt. Wir sind in Jesus durch unsere Bekehrung. Bei unserer Bekehrung hat Gott uns auf wundersame Weise mit Jesus verbunden. Er ist in uns und wir sind in ihm. Das ist nicht was, was wir machen müssen, was wir erreichen könnten, was mit irgendwelchen besonderen Gefühlen einhergehen muss. Das ist einfach was, was Gottes Wort sagt und wir akzeptieren das als Tatsache. Und es ist genau diese Wahrheit, die unsere tiefste Identität bestimmt. Und das heißt auch, die Reben, die existieren für einen einzigen Zweck am Weinstock, nämlich die Frucht zu tragen, die sie selber produzieren. Nee, die Frucht zu tragen, die der Weinstock produziert. Also sie existieren für einen einzigen Zweck, die Frucht zu tragen, die der Weinstock produziert. Und eine Rebe abgetrennt vom Weinstock ist schwach und absolut anfällig. Und nur wenn sie eben verbunden ist, kann sie ihre Bestimmung erfüllen. Und das ist kein Stress für die Rebe. Das Einzige, was sie dazu beitragen muss, ist zu bleiben, nicht wegzuspringen. Und die Rebe muss die Frucht nicht selber wachsen lassen. Die Frucht entsteht ganz natürlich durch das Leben, durch den Saft, der im Weinstock ist und dann in die Rebe fließt. Ich komme aus dem Schwabenland im Remstal. Da gibt es, also wo meine Eltern wohnen, nicht so viele Weinberge, aber ganz viele Apfelbäume und Plantagen. Und die ganzen Hügel sind voll mit lauter Apfelbäumen und lauter so Baumstückle nennen wir das. Da hat es ganz viele Apfelbäume. Und die werden mit Liebe gepflegt und manchmal auch nicht. Und ich finde es echt faszinierend und schockierend, da ab und zu mal vorbeizulaufen und zu sehen, oh, da hat jemand ein Jahr lang nichts mehr gemacht. Nächsten Jahr auch nichts, im dritten auch nicht. Und aus dem wunderschönen Baumstückle ist fast ein kleiner Urwald geworden. Mit Dornen, Hecken und gut für die Tiere, aber ist nicht, was eigentlich das Sinn und Ziel davon ist. Und so ist es auch wichtig, dass nicht nur die Beziehung des Weinstocks und der Reben da funktioniert, dass wir bleiben, sondern genauso wichtig ist auch die Anwesenheit des Weingärtners. Seine Rolle ist nämlich entscheidend für die Entwicklung einer gesunden Pflanze und damit natürlich auch für eine gute Ernte. Der Weingärtner ist derjenige, dem der Weinberg gehört und der für alles verantwortlich ist, was dort passiert. Er kümmert sich um die Pflege und das Wachstum und er sorgt dafür, dass sie gesund bleiben und Früchte tragen. Wenn Jesus jetzt sagt, mein Vater ist der Weingärtner, mein Vater ist der Weingärtner, dann erinnert er uns auch an seine eigene Unterordnung unter den Vater. Und die Tatsache, dass er sein Leben unter der Fürsorge und Leitung des Vaters lebte. Jesus selber hat in betender Abhängigkeit vom Vater gelebt, hat sich immer wieder zurückgezogen, neue Kraft empfangen, gehört auf das, was der Vater sagte und beobachtet, was er getan hat. Er sagt auch im Johannes, ich tue nichts von mir aus, sondern rede nur, was der Vater mich gelehrt hat. Und auch der Sohn kann nichts aus sich selber tun. So hat Jesus gelebt. Und als er am Kreuz hing, hat er sich vertrauensvoll der Fürsorge des Vaters unterworfen, weil er wusste, dass der Vater, weil Jesus einfach absolut auf die liebevollen Absichten des Vaters vertrauen konnte und hat dann gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und so ist auch Jesus für uns ein Vorbild. Auch wir sind aufgerufen, unseren Leben, unseren Alltag unter der Obhut des göttlichen Weingärtners zu leben. Weil unser himmlischer Vater, der wacht auch über unser Leben mit der gleichen Sorgfalt und Autorität, die der Weingärtner für den Weinstock aufbringt. Und als Reben am Weinstock sind wir aufgerufen, uns ihm zu überlassen und ihm zu erlauben, uns nicht nur irgendwann, sondern jetzt in unserem Alltag zu leiten. Und deshalb gilt auch heute hier und jetzt und morgen, den nächsten Tagen, Gottes Einladung für uns, dass wir lernen, in unserem Alltag, was uns gerade beschäftigt, auch in dieser Abhängigkeit von ihm zu leben. Gar nicht so viel selber rumwurschteln, sondern auf seine Weisheit und Liebe zu vertrauen. Und zwar in allen Umständen. Und es ist auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich auch der Begriff Vater oder Weingärtner in verschiedenen englischen Bibelübersetzungen beschrieben wird. Farmer, Gärtner, Landwirt, Weingärtner. Und damit werden auch verschiedene Aspekte dieser Rolle deutlich. Der Farmer ist eher der, verdient seinen Lebensunterhalt damit, erwartet zu Recht auch ein Ergebnis. Der Gärtner, der kultiviert und hat genaue Kenntnisse über die Pflanzen und pflegt sie. Der Landwirt, auch der kennt alles ganz genau und weiß, wie man das Beste aus den Pflanzen herausholt. Was die richtigen Bedingungen sind, wie sie gedeihen, wann man sie beschneiden muss und so weiter. Und das ist auch ein Bild, wie unser Vater im Himmel mit uns umgeht. Wir sind nicht verloren in der Massenproduktion. Er höchstpersönlich hat ein Auge auf uns, weiß, wie wir ticken, wie wir sind und fördert unser Wachstum entsprechend. Er geht auf jeden ganz persönlich ein. Mit dieser gleichen fachkundigen Aufmerksamkeit wacht unser himmlischer Vater über uns. Und er kümmert sich in seiner unendlichen Weisheit um unser ganz persönliches geistliches Wachstum und unsere Transformation, dass wir ihm ähnlicher werden, dass Frucht aus unserem Leben wachsen kann. Und das Besondere ist, dass er das auch hinkriegt, dass genau das auch passiert in Umständen, die wir richtig doof finden und eigentlich gar keinen Sinn machen und völlig ungünstig sind. Aber auch das baut er ein in sein Ziel mit uns. Und dann gibt es eben noch den Begriff Weingärtner. Also das ist so der Experte für den Weinstock. Und wer könnte sich besser um das geistliche Wohlergehen seines Volkes kümmern, als der Gott, der uns gemacht hat, der uns so genau kennt und so geschickt mit uns umgeht. Und ich glaube, es ist wirklich gut, wenn wir so von Herzen sagen können, oh ja, mein Vater im Himmel, das ist der Weingärtner, der kümmert sich um mich. Und so ein echter Weingärtner und Winzer, der ist auch immer auf den Feldern zu finden, egal bei welchem Wetter und zu welcher Jahreszeit. Er kümmert sich einfach rundum, nicht 24/7, aber also intensiv um seine geliebten Pflanzen. Und er tut das, was das Beste für die Reben ist. Auch wenn die Reben es vielleicht in dem Moment nicht für das Beste halten. Also der Weinstock und die Reben, die mögen zwar eine wunderbare Verbindung haben, aber ohne das Geschick und die Sachkenntnis des Weingärtners, des Winzers, gibt es keine Garantie, dass eine beständige, fruchtbare Verbindung da sein wird. Und vor diesem Hintergrund können wir vielleicht fast die Freude spüren, die Jesus empfindet, wenn er sagt, und mein Vater, der ist der Weingärtner. Stellt euch das mal vor, mein Vater im Himmel, der ist der Weingärtner. Was könnte es eigentlich Besseres geben? Weil das Wissen, dass der Vater da ist, das gibt uns Kraft und Sicherheit. Der Vater ist nicht nur Zuschauer, sondern aktiv daran beteiligt, den Weinstock zur Fruchtbarkeit zu bringen. Und die Anwesenheit des Weingärtners ist auch nicht bedrohlich, sondern beruhigend, denn er ist da, um den Weinstock zu schützen, zu pflegen, ihn auszubilden und zur Reife und reichlich in Fruchtbarkeit zu bringen. Und das ist das Endziel seiner unermüdlichen Arbeit und auch der Grund für seine endlose Geduld. Und Gott, der Weingärtner, ist auch für uns da, um uns zur Reife in Christus zu bringen. Und er wird alles dafür einsetzen, damit sein gutes Ziel in unserem Leben verwirklicht werden kann. Geduldig, unermüdlich trainiert er uns, damit wir immer mehr zu den Menschen werden, die er möchte, dass wir werden. Dass nämlich unser Leben immer mehr seine Art, seinen Charakter widerspiegelt. Er ist immer am Werk und es passiert uns nichts, was er nicht letztlich auch da einbauen kann und gebrauchen kann, was er da einarbeiten kann. Und sein Wunsch, sein erklärter Wunsch lebenslänglich ist tatsächlich, dass wir reichlich fruchtbar sind. Nicht aus eigener Kraft, sondern das wachsen lassen. Wie gut also, wenn wir, jeder von uns, sagen können, mein Vater, Mein Vater im Himmel ist der Weingärtner. Und ich möchte auch, dass mein Charakter und meine Einstellung transformiert werden von ihm. Bis hierher haben wir also gesehen, wie das Zusammenspiel ist von Weinstock, Reben und dem Weingärtner. In diesem Zusammenspiel arbeitet Gott an und durch uns. Aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt in diesem Bild, der uns in diesem Zusammenhang weiterhelfen kann, wie Gott an uns arbeitet. So wie es im Weinberg verschiedene Jahreszeiten gibt, so gibt es, glaube ich, auch in unserem geistlichen Leben unterschiedliche Phasen und Jahreszeiten. Frühling bringt Sonne, Regen, alles wacht zu neuem Leben. Ich glaube, wir alle sehnen uns schon megamäßig nach dem Frühling. Der Sommer, in der Hitze des Sommers wächst alles weiter, um dann im Herbst geerntet zu werden. Und im Winter ist Ruhe angesagt, bevor dann im Frühling wieder die neue Phase des Wachstums und der Fruchtbarkeit eingeläutet wird. Die unterschiedlichen Jahreszeiten haben große Auswirkungen, sowohl auf den Weinberg, wie es da aussieht, was da abgeht, als auch auf die Tätigkeit des Weingärtners. Und ich glaube, auch wir dürfen da manches auf unser geistliches Leben übertragen. Auch in unserem geistlichen Leben gehen wir immer wieder durch verschiedene Phasen. Und ich habe echt den Eindruck, dass wir dies oft unterschätzen und sich dadurch vielleicht auch leicht Frust entwickelt. Frust über dem, was Gott in unserem Leben tut oder auch nicht tut. Über uns selber, unser eigenes geistliches Leben oder über den Hauskreis oder die Gemeinde, die mir nicht das gibt und bietet, was ich jetzt meine, was ich jetzt gerade brauche, um geistlich zu wachsen. Schauen wir also noch mal kurz die verschiedenen Jahreszeiten oder Phasen an. Frühling. Im Frühling ist alles vorbereitet für die neue Phase des Wachstums. Das Leben in den Pflanzen scheint zu explodieren. Es sprießt und gedeiht. Die Blätter wachsen. Und wenn sie nicht zurückgeschnitten werden, werden sie alles überwuchern. Aber nicht alles Wachstum ist hilfreich. Eben wenn der Weinstock einfach sich selber überlassen wird, dann wird er einwachsen und verwildern. Es ist wichtig, gerade am Anfang den Weinstock in hilfreiche Bahnen zu kriegen. Vielleicht erinnert uns der Frühling auch an die Zeit, als wir ganz frisch Jesus kennengelernt haben. Wie aufregend war das, wie lebendig, auch wie wichtig war es, dass wir die Grundlagen für langfristiges geistliches Wachstum mitgekriegt haben. Die alten Sachen, Gebet, Gemeinschaft, Gottes Wort, Abendmahl, wie in Apostelgeschichte 2, 42 beschrieben. Auch ist das die Phase, wo Gott anfängt, unseren Willen mit seinem Willen zu verbinden und dass wir seinen Willen vor unseren Willen setzen. Ich kriege es immer wieder mit, dass wir alle oder viele uns nach der Dynamik dieser ersten Phase sehnen. Aber es gibt auch den Sommer und die Hitze des Sommers hat auch wieder zwei Auswirkungen. Einmal Segen und dann wieder Herausforderung. Die Sonne lässt die Trauben reifen. Und sie werden süß. Aber gleichzeitig kann der Sommer auch den Trauben schaden. Auch zu viel Trockenheit ist schwierig. Außerdem ist der Sommer auch die Phase der Gefahren, der Schädlinge, der Würmer, der Parasiten. Also der Weingärtner muss ganz besonders aufmerksam sein, um dem entgegenzuwirken. Und die Zeit vom verheißungsvollen Ansatz der Trauben bis zur Reife ist mit vielfältigen Gefahren verbunden. Aber gleichzeitig, wenn der Weingärtner sich drum kümmert, wächst es heran. Und auch in der Dürre ist eine Nebenwirkung, dass die Wurzeln eben tiefer wachsen, um noch an Wasser zu kommen. Und auch bei uns. Geistliches Wachstum passiert auch oft gerade in herausfordernden Zeiten. Also bei mir ist meistens so, wenn es schwierig ist, finde ich das echt schwierig. Aber oft lerne ich da Sachen, die ich freiwillig und beim Sonntagnachmittagsspaziergang nicht gelernt und mitgekriegt hätte. Dann kommt der Herbst und für den Weingärtner gibt es nichts Schöneres, als kurz vor der Ernte die prallen, reifen Früchte zu sehen. Das ist genau der Moment, worauf er die ganze Zeit hingearbeitet hat, diese Vision, die er im Blick hatte, die ganze Zeit. Und auch der göttliche Weingärtner arbeitet auf unsere Reife hin, wie Paulus das auch in Kolosser 1, Vers 28 beschreibt. Diesen Christus verkündigen wir, indem wir die Menschen ermahnen und sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, belehren. Jetzt kommt's, denn wir möchten sie als Menschen, die in Christus erwachsen geworden sind, vor Gott hinstellen. Für dieses Ziel setze ich mich mit aller Kraft ein und vertraue dabei auf das, was er in mir schafft, er, der so mächtig in mir wirkt. Also wir bleiben Kinder Gottes, aber sollen trotzdem erwachsen werden in unserem Glauben. Das ist, wofür Paulus sich einsetzt, dass das Leben und die Art Christi an seinen Nachfolgern sichtbar wird. In Galater heißt auch, bis Christus in euch Gestalt gewinne, in unserem Charakter, in unseren Einstellungen. Und nach der Zeit der Ernte ist Freude angesagt. Ja, genießen über das, was Gott geschenkt hat. Und dann kommt der Winter. Nach der Ernte gibt's immer noch viel zu tun. Beschneiden, Pflanzen vorbereiten für die nächste Runde. Überschüssiges muss weg. Die Reben müssen angebunden werden. Aber die Pflanze darf auch ausruhen. Auch das ist wichtig und nötig. Und auch in unserem geistlichen Leben gibt es Phasen der Ruhe. Es scheint zwar manchmal alles wie tot, und nach aktiven Phasen, wo Gott wirkt, kann das auch sehr beunruhigend sein. Leicht schleicht sich dann der Gedanke an, oh, was habe ich falsch gemacht? Oder hat Gott mich jetzt verlassen? Aber ich glaube, wir alle brauchen Zeiten, wo wir nicht nur durch die Gegend hechten, sondern zur Ruhe kommen, uns Gott nahen, von ihm gestärkt und erneuert werden, einfach bei Jesus sein, ohne Agenda, unser Herz ihm ausschütten. Also Phasen des Winters in unserem geistlichen Leben gehören genauso dazu wie der Frühling, der Sommer und der Herbst. Ich weiß nicht, was dir jetzt gerade so durch den Kopf geht, wo du denkst, dass in welcher Jahreszeit du dich gerade befindest, so innerlich. Vielleicht wäre das ja auch nochmal eine Frage für die nächste Woche, dem nochmal ein bisschen nachzugehen. Und für alle, bei denen es gerade Winter oder Wüste ist, möchte ich sagen, bleib dran, halte durch und aus. Verstecke und vergrabe dich nicht. Such den Kontakt mit Jesus, auch wenn es sich vielleicht nicht sehr erbaulich anfühlt oder nach gar nichts anfühlt. Such trotzdem den Kontakt. Er ist mit dir, weil das hat er versprochen. Und in Klammer gesagt, such das Gespräch mit jemand, der dafür Verständnis hat und dich in dieser Phase begleitet. Weil auch nach dem Winter kommt wieder der Frühling. Und aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Schlüssel des Bleibens in Jesus ist, egal in welcher Phase wir uns befinden, immer ständig danach Ausschau zu halten, wo Gott am Werk ist in unserem Leben, ob er irgendwo an unsere Herzenstür klopft, uns irgendwas deutlich machen möchte, unabhängig von den Umständen. Und in Johannes 15, Vers 2 und 3 heißt es dann, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid durch das Wort, das ich euch verkündigt habe, schon rein. Da möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber der Weingärtner hat immer das große Ziel im Augen, viel Frucht. Und deshalb gehört das Beschneiden auch existenziell zur Aufgabe des Weingärtners dazu. Und dazu braucht es viel Geschick, Wissen und Erfahrung. Zu viel oder zur falschen Zeit richtet viel Schaden an. Wenn man mit so einem Teil da loslegt, dann kann das ganz gefährlich sein. Aber wenn man das Richtige damit macht, dann ist es extrem hilfreich. Jesus spricht hier eben diese zwei Aspekte an. Was keine Frucht bringt, wird entfernt. Was aber Frucht bringt, das wird auch beschnitten, damit es noch mehr Frucht bringen kann. Und jetzt kommen wir zum Kern des Ganzen. Johannes 15, Vers 4, wo Jesus eben sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ist uns alles klar im Kopf? Aber ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe, das zu lernen, in Jesus zu bleiben. Und es heißt ja auch bleiben, nicht abrackern. Bleiben, da wo wir sind. Jesus hat uns in sich eingewurzelt, als wir uns bekehrt haben. Dort gehören wir hin, da dürfen wir bleiben. Vielleicht könnte man auch sagen, in Jesus bleiben ist also ganz einfach gesagt, sich immer wieder daran erinnern, dass das unsere wahre Position ist. In ihm, wir sind mit ihm verbunden und aus dieser Position heraus, in diesem Sinne, unser Leben zu gestalten. Fragt sich ja, wie macht man denn das? Was kann uns denn da helfen? Ich kann nicht für euch sprechen, aber was mir hilft, ist solche Worte, Bibelworte oder andere Zitate, die das ausdrücken, mir aufschreiben, laut vorlesen, jeden Tag und wenn es nur eins ist. Und dann auch zu sagen, das ist hier dein Wort, aber das nehme ich jetzt für mich, Sabine Kaiser, in Anspruch. Ich will das glauben. Oder auch mit anderen drüber reden, uns gegenseitig erinnern und ermutigen. Ich glaube, wir brauchen da einander. Wir sind ja immerhin Reben an einem Weinstock. Aber das Bleiben hat auch noch eine andere, tiefere Bedeutung. Das griechische Wort Meno steht hier. Und das hat verschiedene Bedeutungen. Das heißt, so viel wie Wohnung machen, ein Zuhause finden, dazugehören, ein Ort des Ausruhens. Ich finde das wunderschön. Jesus lädt uns ein, unser Zuhause bei ihm zu finden, unsere Ruhe bei ihm zu haben, ihn als Fokus unseres Lebens zu haben, zu ihm zu gehören. Und im Johannesevangelium kommt über 40 Mal das Wort bleiben vor und in den Johannesbriefen 26 Mal. Also das ist ein mega wichtiger Begriff für den Johannes und ich glaube auch für uns, dieses Bleiben, bei ihm zu Hause sein, angekommen zu sein, zu ihm zu gehören. Johannes 14, 23 beschreibt es auch. Wenn jemand mich liebt, gab Jesus ihm zur Antwort, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Wohnen, nicht nur einen Besuch machen heute Nachmittag oder mal anrufen oder WhatsApp schreiben. Nein, wir werden bei ihm wohnen. Jesus wohnt in dir. Jesus wohnt in mir, in uns. Was für eine Tatsache. Ich glaube, diese Tatsache, die kennen wir ja alle schon lang, aber trotzdem, denke ich, ist es immer wieder wert, dass wir uns ruhig mal Zeit nehmen, dem nochmal nachzudenken und zu spüren und darüber mit Gott ins Gespräch zu kommen. Warum hat Gott uns in Jesus errettet? Damit wir ihn immer besser kennenlernen und Freundschaft und Gemeinschaft mit ihm leben. Ich habe im November irgendwie eine Predigt gehört, da ging es über den Himmel und dann hat der Prediger gesagt, im Himmel ist das Wichtigste nicht, dass es dann kein Leid, kein Geschrei, keinen Tränen mehr gibt, das ist auch ganz wichtig. Aber im Himmel wird das Wichtigste sein, wirklich Jesus zu sehen, von Angesicht. Und da habe ich kurz danach mit ihm geredet, und da habe ich gesagt, es hat mich echt voll angesprochen, hat er gesagt. Und da sind wir irgendwie so draufgekommen, Jesus wirklich im Fokus zu haben. Eigentlich muss man ja nicht warten, bis man im Himmel ist. Das kann man ja jetzt schon anfangen, uns das so vor Augen zu halten. Aber in unserer hektischen Zeit und Welt haben wir vielleicht ein bisschen verlernt, was es bedeutet, einfach mit Jesus zu sein, so in dieser innigen Verbindung zu sein. Das heißt ja nicht, dass wir immer nur stundenlang uns hinsetzen und nur jetzt Stille haben, sondern auch im Alltag, in all dem, was wir tun, einfach diese innere Verbindung mit ihm haben. Und wie das konkret praktisch aussehen kann, darum soll es dann auch in der nächsten Predigt in 4 Wochen nochmal gehen. Ich fasse nochmal zusammen von heute. Was ist Gottes Ziel mit uns? Also von letztes Mal, wir sind nicht zufällig auf der Erde. Gott hat ein Ziel. Er hat uns liebevoll erschaffen, hat eine Vision, ein Ziel für unser Leben. Und sein Ziel ist, dass jeder von uns, die wir hier sitzen und zuhören und zu uns gehören, viel Frucht durch unser Leben entsteht, die bis in Ewigkeit bleibt. Damit kann gemeint sein, dass wir mithelfen, dass andere Gott näher kommen, aber auch, dass Gott uns verändern darf. Unser Denken, unsere Einstellungen, unseren Charakter, dass wir immer mehr ihn widerspiegeln. Daran arbeitet er in uns und er ist sehr liebevoll und ausdauernd und gibt nicht auf. Ich hätte bei mir schon lange aufgegeben, aber er macht immer noch weiter. Wie macht er das? Er hat uns mit ihm verbunden bei unserer Bekehrung und seither sind wir in ihm. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da drin bleiben, so wie es die Bea ja auch aufgezeigt hat. Und das Bild vom Weinstock, den Reben und dem Weingärtner. Israel hat versagt. Jesus, der wahre Weinstock, ist die Erfüllung. Die Reben, wir sind mit Jesus verbunden. Und so kann auch in unserem Leben Frucht wachsen, die nicht wir produzieren, sondern die der Weinstock produziert. Und bei uns sieht man sie dann. Und der Weingärtner, der Vater, er kümmert sich liebevoll, unermüdlich um uns, dass die Bedingungen tatsächlich so sind, dass tatsächlich Frucht wachsen kann. Und dazu gehört auch, dass er, wenn es diesem Ziel dient und nötig ist, uns beschneidet. Und so, wie es im Weinberg verschiedene Jahreszeiten gibt, gibt es auch in unserem Glaubensleben verschiedene Jahreszeiten, habe ich noch vergessen. Genau. Wichtig ist, in jeder Phase Ausschau zu halten, wo Gott in unserem Leben am Berg ist und ob er uns Dinge zeigen möchte. Und auch nochmal drüber nachzusinnen, wie geht's mir denn eigentlich? Bin ich bei Jesus zu Hause? Er möchte, dass wir unser Zuhause bei ihm haben, auch schon hier auf dieser Erde, unsere Heimat. So viel für heute. Wer denkt, er möchte mal was anderes ausprobieren, nächste Woche, diese Woche am Freitagabend gibt es wieder den Exerzitienabend bei OMF. Wenn ihr gerne teilnehmen möchtet, sagt mir Bescheid. Und bis zur nächsten Predigt habe ich gedacht, bleiben hat ja auch ganz viel mit Beziehung zu tun und Beziehungspflege. Wir könnten ja schon mal Beziehungspflege betreiben. Und deshalb schon mal heute einfach einen Tipp zum Umsetzen. Beim Bibel lesen und beten, das einfach mal als Beziehungspflege sehen. Manchmal hat Bibellesen und Gebet ja sowas Technisches für uns, weil wir es schon so gewohnt sind. Aber wir wollen Beziehung pflegen mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Wie wäre es, wenn wir beim Bibellesen einfach uns fragen, was lerne ich hier über Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Was kann ich Neues entdecken und was bedeutet das für mich, für die Beziehung? Nicht nur in meinem Kopf, was habe ich jetzt für neue Fakten gelernt, sondern was bedeutet das für meine Beziehung? Und dann darüber einfach mit Gott ins Gespräch kommen. Amen.